SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Wenn ich Gruppen sehe, die rechts aussehen oder arabisch, dann wechsle ich die Straßenseite, sagt Simon Nebrat von der jüdischen Landesgemeinde Brandenburg. Eigentlich ist der menschenverachtende Geist der Nazis nie verflogen, sagt die Holocaust-Überlebende Esther Becherano. Angeblich bin ich ein Echsenmensch. Es gibt auf YouTube sogar ein Video, das das beweisen soll, sagt Marina Weißband, ehemalige Politikerin der Piratenpartei. Diese Zitate stammen aus einem Artikel in der Zeit vor 2 Wochen, der in der Überschrift die Frage stellte, wie antisemitisch ist Deutschland? Über diese Frage und hoffentlich auch über ein paar erfreuliche Seiten jüdischen Lebens bei uns wollen wir heute in der Rakete reden. Mit Konstantin Seidler von der Union progressiver Juden in Deutschland, dort mit der Jugendarbeit betraut, der nun in einem Studio in Hannover sitzt. Hallo Herr Seidler.
Guten Abend.
Wie selbstverständlich und wie unbedrängt können Sie Jude sein in Deutschland?
Das ist eine recht schwierige Frage. Selbstverständlich insofern, als dass wir selbstverständlich jüdisch hier leben. Also, dass ich mit meiner Familie und meinen Kindern, meine Kinder jüdisch erziehe und mit meiner Frau ein selbstbewusstes jüdisches Leben im Alltag zu führen versuche. Aber auch wieder nicht selbstverständlich, weil doch immer wieder Aussagen, Spitzen oder bestimmte Situationen im Alltag auf uns einprasseln oder uns begegnen, die uns immer wieder auch natürlich oder auch mich zum Zweifeln bringen, ob das so richtig ist, dass wir zum Beispiel die Kinder offen jüdisch erziehen oder dass wir selber sichtbar als Juden sind und wie man denn auch in Zukunft und dann auch in der Zukunft der Kinder denn in diesem Land dann auch leben soll. Also Fragen, die einen tatsächlich immer wieder auch begleiten.
Wenn ich jetzt frage, welche Anfeindungen oder auch sonstige mehr oder weniger offene antisemitische Momente Sie erlebt haben in der letzten Zeit, fällt Ihnen dann sofort was ein?
Tatsächlich, glücklicherweise mir jetzt keine körperliche antisemitische Straftat, die ich erleben musste in letzter Zeit, aber tatsächlich bestimmte verbale, sagen wir mal Entgleisungen, ob das jetzt der eigene Vermieter ist, der sagt, dass die Nebenkosten erhöht werden, aber dass das für uns als jüdische Familie ja kein Problem sei, da wir sowieso genug Geld haben. Also solche Dinge, die im Alltag tatsächlich mitschwingen und immer wieder passieren.
Wie man mit sowas umgeht und woher das kommt vielleicht und was sonst jüdisches Leben in Deutschland prägt, darüber wollen wir reden in dieser Sendung. Sie haben vorhin schon Beispiele genannt, Herr Seidler, sprachen von Ihrem Vermieter. Von wem kommt sowas sonst? Ist es unabhängig von Milieu und Bildungsniveau?
Ja, meiner Erfahrung nach absolut unabhängig vom Milieu und auch tatsächlich unabhängig von der Bildung. Auch eine andere Nachbarsgeschichte, ein Chefarzt der medizinischen Hochschule, der auch Nachbar ist, der sprach uns vor ein paar Monaten an, unsere Kinder verkauften gerade Kastanien oder machten im Oktober war das so ein Kastanienverkauf statt, wie Kinder das so gerne tun, und verkauften da Limonade und schöne goldene Blätter, und deren Nachbarskinder wollten eben mitmachen, und da kam der Vater heraus und verbot es seinen Kindern und sah unsere Kinder und sprach uns dann an und sagte, das ist ja klar, dass eure Kinder das verkaufen dürfen. Euch liegt das Verkaufen ja auch im Blut. Also wenn man das natürlich auseinandernimmt, einen solchen Satz, dann steckt da ja tiefer rassistischer Antisemitismus dahinter. Mhm. Also etwas, was genetisch im Juden festgeschrieben ist. Und damit kann man selber als Erwachsener natürlich schon besser umgehen. Aber den Kindern das zu vermitteln oder was das jetzt gewesen ist oder was das bedeutet, das ist schon wesentlich schwieriger, und daran scheitern wir als Eltern auch immer wieder und tatsächlich auch überhaupt in der jüdischen Community. Die Frage nach der Erziehung der Kinder, der Shoah Education etwa, wann bringen wir unseren Kindern dieses Thema bei? Das spielt eine große Rolle für gerade auch für Juden in Deutschland, weil hier wird man ja tatsächlich stets auch mit dem Thema konfrontiert, auch durch Gedenkveranstaltungen. Und wenn ein Kind dann natürlich erfährt, dass die eigene Familie da direkt involviert war und betroffen war, dann kann das natürlich zu großen Schrockmomenten oder auch Retraumatisierung führen. Und damit umzugehen, ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe.
Man würde wahrscheinlich lieber später mit den Kindern darüber sprechen, ne? Aber dann ist man gezwungen, irgendwie auf solche Dinge einzugehen. Ich wollte gerade fragen, auch ob das auch von jungen Leuten kommt und wie das dann wohl in deren Köpfe kommt. Aber das steckte jetzt schon in Ihrem Beispiel, wo die Kinder mitspielen wollen eigentlich und der Vater kommt dann und sagt sowas.
Ja, ich nehme an, kein Kind, und da bin fest davon überzeugt, dass kein Kind antisemitisch geboren wird. Aber tatsächlich kommt so etwas sehr, sehr früh über kleine Sätze, die sich in der Familie fortleben. Wir haben das häufig erlebt, auch im Bekanntenkreis, dass Menschen dann auf einmal vom Stamme Nim sprechen. Also wenn jemand geizig ist oder unbedingt was nimmt, dann sagt man ja, wir sind ja nicht vom Stamme Nim. Und ich will mal einfach unterstellen, dass nicht jeder Familie bewusst ist, dass damit tatsächlich dann auf Juden angespielt wird und dass die Juden eben sehr geizig sind oder beziehungsweise habgierig. Und wird dieser Gedanke durch Alltagssprache auch immer noch weiter transportiert. Und ja, nicht zuletzt haben wir ja auch, das haben Sie auch schön in Ihrer Anmoderation gesagt, nie aufgehört, auch als Gesellschaft antisemitisch oder systemisch antisemitisch zu sein. Also neben der geschichtlichen Aufarbeitung hat es ja dennoch immer Ressentiments gegenüber Juden gegeben.
Was tun Sie denn in so einer Situation, also wenn Ihnen sowas entgegenschlägt oder Ihrem Kind und Sie stehen daneben, was macht man?
So ungern ich es sage, selbst mir, der sich mit dem Thema natürlich sehr oft auch auseinandergesetzt hat, fällt das nicht immer leicht. Also es gibt durchaus Situationen, in denen Sie tatsächlich sprachlos sind. Ich will das vielleicht an einer ganz harmlosen Sache festmachen, wenn ein Nachbar beim Grillen, wenn alle Nachbarn zusammensitzen und im Garten grillen und man diskutiert über ein politisches Thema, über einen Bundespräsidenten und ich sage etwas und der Nachbar sagt dann auf einmal, ja, Konstantin, ich als Deutscher muss dir da widersprechen. Dann ist das natürlich, ich weiß nicht, welches Gericht oder welcher Mensch das dann als antisemitisch betrachtet, aber ich selber erlebe dann natürlich ein Zurückstoßen, ein du gehörst irgendwie nicht wirklich dazu.
Weil Sie ja eigentlich auch Deutsche sind, aber dann werden Sie zuerst als Jude wahrgenommen.
Genau, das Judentum als 100% bestimmendes Merkmal, ob ich dann ein 96-Fan bin oder Hunde mag und keine Katzen oder was auch immer, das sind alles Identitätsmerkmale, die dann völlig in den Hintergrund rücken und das Jude ist ja, wie gesagt, das 100% bestimmende Identitätsmerkmal.
Und was sagen Sie dann zu Ihrem Sohn zum Beispiel? Also wenn der sowas erlebt, wie was bringen Sie ihm bei? Wie soll er damit umgehen? Wie soll er das bewerten?
Nee, erstmal gebe ich meinen Söhnen ganz viel Selbstbewusstsein mit, dass es etwas Gutes ist, jüdisch zu sein, dass wir damit auch eine Verantwortung in uns tragen, eine Verantwortung für ein soziales Leben, für ein gerechtes Leben. Und versuche das einfach positiv umzumünzen, weil tatsächlich auch der Begriff Jude ja auch auf Schulhöfen sehr, sehr schnell fällt. Und tatsächlich wenn ich jeder sage, würde das nicht ganz korrekt sein, aber die meisten jüdischen Jugendlichen und auch meine Kinder haben schon die Erfahrung, dass sie mit Du Jude angesprochen werden oder Du Jude eben auf Schulhöfen als Wortwahl kennen. Und dementsprechend versuche ich dem etwas Positives entgegenzusetzen, wenn sie etwas Negatives erfahren, wie gerade letztens vor der Synagoge, dort hat ein LKW geparkt, aber halb auf den Bordstein und dort sind dann zwei Reifen kaputt gewesen, die mussten gewechselt werden und mit zwei kleinen Jungs tut man natürlich nichts lieber, als zuzugucken, wie ein LKW-Reifen gewechselt wird.
Wie alt sind die?
Die sind 7 und 9. Und wir schauten uns das natürlich an und dann kam die LKW-Fahrerin zu uns und sprach kurz mit uns, aber sagte dann, ja, früher wäre das nicht passiert, seitdem die Juden hier sind, also sprich mit der neuen Synagoge, gibt es hier keine Parkplätze mehr und hat sich dann im weiteren Verlauf über die Juden aufgeregt und die dadurch entstandene Parkplatzsituation. Ob das jetzt dann antisemitisch war, das will ich mal einfach hoffen, dass das nicht der Fall war. Aber natürlich kriegen die Jungs damit dann immer wieder mit, dass das Wort Jude für etliche Menschen so ein Reizthema ist und mit Emotionen auf jeden Fall beladen ist, mit sehr vielen Emotionen.
Es ist ja gerade viel die Rede von einem importierten Antisemitismus auch, durch islamische Flüchtlinge zum Beispiel oder vor allem. Halten Sie das für relevant oder lenkt man damit eher auch von einem nach wie vor latenten Antisemitismus unter den christlichen Deutschen ab?
Beides. Also ich denke, tatsächlich ist es relevant, weil es gerade in den urbanen Gebieten Realität ist, dass durch Geflüchtete und Zugezogene auch jüdische Schüler und SchülerInnen zunehmend auch wieder antisemitische Erfahrungen, leider auch Gewalterfahrungen machen. Gleichwohl haben sie von klein auf immer schon in Deutschland auch antisemitische Erfahrungen erlebt. Das heißt, es ist das eine anzusprechen, aber man sollte das andere dadurch nicht lassen. Also das in der eigenen Gesellschaft das vorhandene Potenzial dadurch sozusagen zu schmälern und kleinzureden. Wenn Sie mir jetzt zugehört haben, diese ganzen kleinen Beispiele, die ja vielleicht nicht erstmal schlimm wirken, aber eine Distanz schaffen zwischen jüdischem Deutschen und nicht jüdischem Deutschen, die waren jetzt ja aus der Mittelschicht oder ja nicht zugewanderten deutschen Gesellschaft. Ich will dazu vielleicht auch noch sagen, dass das deutsche Judentum natürlich sehr stark urbanisiert auch ist. Also das heißt, die jüdischen Jugendlichen leben nicht in der Regel nicht in kleinen Dörfern oder in Kleinstädten. In ihrer Mehrheit leben sie in den größeren deutschen Städten und die Entwicklung geht ja auch dorthin, dass die kleinen Gemeinden nach und nach jetzt aussterben in Deutschland. Und genauso ist es natürlich auch mit der Migrationsgeschichte. Die Migration bündelt sich natürlich auch gerade in den Großstädten und dass dort dann vor allen Dingen diese beiden Gruppen auch ihre Erfahrungen miteinander machen, kann ich jetzt zumindest soziologisch, glaube ich, ziemlich gut erklären, aber ändert natürlich nichts daran, dass die Jugendlichen dann tatsächlich auch mit dem Antisemitismus der Zugewanderten konfrontiert werden.
Macht Ihnen der Islam in Deutschland Angst?
Nein, also erstmal kann ich, seitdem es mehr Moslems hier gibt, wesentlich besser in Deutschland essen als Jude. Nein, tatsächlich ist es ist vieles, was Judentum und Islam ja auch tatsächlich verbindet. Und wir besitzen ja viele Ähnlichkeiten von Speisevorschriften bis hin auch zu gewissen kulturellen Sichtweisen und letztlich auch religiösen Sichtweisen, was den einen Gott angeht, also auch bezogen auf den interreligiösen Dialog. Da gibt es viel Gemeinsames, viel Verbindendes. Es ist nur leider so oft politisch aufgeladen. Gerade am Thema Israel und vor allen Dingen, wenn dort wieder etwas Aktuelles passiert, dann erleben wir als jüdische Community natürlich sehr schnell ein sehr gereiztes und aggressives Thema gegenüber uns Juden als dann die vermeintlichen Botschafter Israels.
SWR 2 Tandem. Wir sprechen mit unserem Gast, dem Sozialwissenschaftler, Unidozenten und Coach Konstantin Seidler über jüdisches Leben in Deutschland. Bisher aus aktuellem Anlass vor allem über alten und neuen Antisemitismus. Ein bisschen würde ich darüber gerne noch sprechen, Herr Seidler. Dann kommen wir auch auf erfreulichere Dinge. Aber was müsste denn von der Politik kommen? Gibt es da Maßnahmen, die Sie für wichtig und sinnvoll hielten?
Tatsächlich ist es erstaunlich, dass es gerade in Deutschland bis heute noch keinen Antisemitismusbeauftragten im Bundestag oder angesiedelt an der Bundesregierung gab. Aber das soll sich ja nun ändern. Das ist ein wirklich weitaus überfälliger Schritt. Vor allen Dingen wäre es sehr schön, wenn man das Erfassen von antisemitischen Straftaten wesentlich gründlicher, genauer und auch ernsthafter angehen würde. Bis jetzt haben wir so viele unterschiedliche Stellen in unterschiedlichen Bundesländern, wo es irgendwie gesammelt wird und anders gezählt wird. Und tatsächlich, wir aber immer wieder, wenn wir in die jüdische Community reinhorchen oder wenn wir mit Jugendlichen sprechen oder ich einfach selber in meine Familie gucke, dann erwähnen wir das meiste, was passiert ist, gar nicht. Und das wird auch nicht zur Anzeige gebracht. Selbst wenn es zum Beispiel Rempeleien in der Straßenbahn sind oder Pöbeleien oder das Anspucken, weil man eine Kippa getragen hat. Also die wenigsten Fälle davon werden zur Anzeige gebracht, weil tatsächlich auch dort, und das muss man ganz ehrlich so sagen, ist ganz klar auf die jeweiligen Polizeibeamten oder direkt Polizeidirektion ankommt, wie ernsthaft solche Vorfälle eben auch verfolgt werden. Und das ist nach wie vor ein großes Problem, also ein Vertrauensproblem gegenüber dann eben den Strafverfolgungsbehörden diesbezüglich. Ich würde gern noch auf eine Sache zurückkommen. Sie hatten gefragt, ob ich Angst vor dem Islam hätte. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe vor allen Dingen jetzt erstmal Angst wenn man das so sagen kann, Angst vor einem weiteren Erstarken der AfD, weil wir damit tatsächlich wieder Menschen, die ja die gleiche Sprache der NSDAP der 20er Jahre benutzen, wieder in unseren Parlamenten haben und ja leider zunehmend ja immer mehr Menschen auch als Abgeordnete tätig werden für diese Partei beziehungsweise gewählt werden. Und das macht vielen Familien Angst und das führt auch dazu, dass auch meine Familie und ich mit meiner Frau ernsthaft darüber spreche, ja Mensch, wie sieht das jetzt eigentlich gerade mit anderen Ländern aus? Was brauchen wir, wenn wir dann doch mal jetzt uns entscheiden, woanders hingehen zu wollen? Und um da jetzt dann auch noch den Rückschluss auch selbst zu der Kindererziehung zu bringen, da fängt natürlich auch Israel wieder an, eine große Rolle zu spielen, auch in der frühen Kindererziehung. Denn wenn sie ein selbstbewusstes Judentum in ihren Kindern auch erziehen wollen, aber das Kind selber ja immer sich immer wieder nur als Minderheit wahrnimmt und vielleicht auch irgendwo so Drucksituationen spürt, dann ist es durchaus auch angenehm zu erfahren, da gibt es ein Land, da leben Juden in der Mehrheit und es ist ein jüdischer Staat und dort können wir jederzeit hin. Also das ist ein recht wichtiges Element in der Early Childhood Education, wenn es um jüdische Identität geht.
Ja, ich habe das mit dem Islam auch so pointiert gefragt, weil es eben um dieses Stichwort importierter Antisemitismus ging. Ich hätte auch angenommen, dass das das weitaus als bedrohlicher empfundenere ist. Was so die Aufklärung betrifft, wird ja immer wieder mal gefordert, jede deutsche Bürger müsste wenigstens einmal eine KZ-Gedenkstätte besuchen. Ist das eine gute Idee?
Oh mein Gott. ich glaube nicht. Ich glaube überhaupt nicht, diese Vorstellung, also Zwang oder Pflicht da einzuführen bei einem Thema, was im höchsten Maße erstmal jeden Menschen kognitiv überfordert und zweitens unglaublich viel Empathie braucht. Dort mit Zwang zu arbeiten, halte ich doch sowohl pädagogisch als auch didaktisch völlig verkehrt. Ich glaube, diese Diskussion kommt ja auch gerade im Zuge jetzt auch der Zugewanderten und des vermeintlich importierten Antisemitismus, den ich auch als Problem wahrnehme. Aber den lösen wir sicherlich nicht mit Zwangsbesuchen im KZ, denn wir gerade beim Bereich des modernen Antisemitismus oder bei den Sprüchen, die ich Ihnen vorhin auch schon gesagt habe, ich gehe davon aus, dass all diese Menschen, und das haben Sie zumindest auch gesagt in anderen Gesprächen, auch Konzentrationslager schon besucht hatten. Mhm. Viel eher sagen sie dann eher so etwas wie, es muss doch jetzt mal gut sein mit der Geschichte. Ein Satz, den man als jüdische Familie mit direkten Betroffenen oder direkt betroffenen Vorfahren natürlich nie so sagen kann, weil später immer auch von den Kindern dann die Frage kommt, was ist denn mit meinen Großeltern passiert? Und dem muss man sich stellen. Da kann man den Kindern nicht sagen, jetzt muss mal gut sein.
Und nun sagen Sie, es ist ganz gut zu wissen, dass es Israel gibt. Mir ist das auch jetzt öfter begegnet bei der Vorbereitung für die Sendung, dass man so den Eindruck kriegt, es gibt viele Juden in Deutschland, die öfter mal drüber nachdenken, wie das mit dem Auswandern wäre, dass das zunimmt. Haben Sie den Eindruck auch?
Ja, den Eindruck habe ich. Wir sehen das auch natürlich auch durch Bekannte, die auswandern, aber vor allen Dingen natürlich auch im europäischen Ausland, gerade auch Frankreich. Da haben wir das in den letzten Jahren ja sehr stark erlebt. Gut, Frankreich ist auch nochmal eine andere Situation, aber tatsächlich auch hier, gerade auch mit dem Erstarken der AfD, ist das etwas, was viral geht in den jüdischen Familien, vor allen Dingen in den jüdischen Familien mit Kindern. Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen spielt das noch keine große Rolle, weil sie sind tatsächlich in der Regel oft auch sowieso sehr mobil und sehr agil. Aber in dem Moment, wo man ja Kinder hat, Sie wissen das, wird man ja doch ein wenig sesshafter und macht sich mehr Gedanken über die langfristige Zukunft.
Ja. Aber ich entnehme dem, was Sie schon gesagt haben, schon, dass Sie, naja, es ist ein ambivalentes Verhältnis wahrscheinlich zu Israel und zum Staat Israel. Sie haben das vorher kurz angesprochen. Müssen Sie oft Leuten erklären, dass Jude sein und Anhänger von Netanyahu sein nicht dasselbe ist?
Ja, gerade mit Netanyahu ist das auch heutzutage jetzt gerade mit den neuen Nachrichten, die er produziert, sehr, sehr schwierig, war aber auch immer schon mit Sharon schwierig und im Grunde mit jedem Ministerpräsidenten. Also man wird tatsächlich als kleiner Botschafter oft adressiert. Zuweilen lässt man sich auch in die Rolle reindrängen, weil tatsächlich man eine nicht oftmals eine nicht leugnbare emotionale enge Bindung zu Israel hat und ihm, so sehr man ihn vielleicht hier und da selbst auch kritisieren mag, ihn doch wohlwollend begleitet und ihm das Beste wünscht. Und das ist ja in vielen kritischen Diskussionen rund um Israel oft eben das Gefühl bei vielen Juden, auch gerade hier in Deutschland, dass Israel eben nicht mehr wohlwollend begleitet wird oder nicht im freundschaftlichen Sinne, sondern eher das Gegenteil. Und wenn man solche vernichtenden Demonstrationen oder nein, nicht vernichtenden Demonstrationen, aber Demonstrationen, wo die Vernichtung Israels propagiert wird, die hier in Deutschland stattfinden lässt, dann ist das beängstigend. Und vielleicht wollten Sie auch darauf anspielen, das ist natürlich etwas, was zumindest sichtbar sehr stark natürlich auch von einem scheinbar islamisch geprägten Umfeld dann auf die Straßen getragen wird hier in Deutschland. Und das stimmt, das hat natürlich zuweilen auch oft einen Mob-Charakter, der einem das kalte Schaudern über den beibringt.
Noch leben Sie Ihr jüdisches Leben als Deutscher in Deutschland mit Ihrer Familie. Sie haben es jüdisches Leben genannt. Was gehört denn da dazu? Oder wie wichtig und zentral war das in Ihrer Familie, als Sie ein Kind waren?
Das jüdische Leben. Wie wichtig ist es und wie wichtig war es? Also es fängt natürlich bei Symboliken an, die man alltäglich wahrnimmt und alltäglich sieht, von der Mezuza, also der Markierung des Türpfostens, bis hin halt zu speziellen Kerzenleuchtern und eben auch vor allen Dingen natürlich das Feiern des Schabbats, entweder als Gebet in der Synagoge oder eben als kleines Familienfest, bei dem man gut und gerne und lange ist. Das Judentum war aber nicht immer nur eine religiöse Komponente, vor allen Dingen auch eine sehr, sehr stark kulturelle, die auch wieder sehr ambivalent ist. Das ist auch ein schönes Wort. Vielleicht werden wir das noch häufiger benutzen heute. Denn sie haben zum einen diesen Selbstbezug auf das Judentum, dass man sich selbst dann immer wieder auch als Jude benennt, aber eben auch von außen immer wieder zum Juden gemacht wird. Das heißt, also unabhängig davon, wie intensiv zum Beispiel religiöses Leben als Jude dann hier in Deutschland gelebt wird, und ich würde sagen, dass unsere Familie eher säkular lebt, wenngleich sie die wesentlichen religiösen Gebote eben einhält, ist es doch eine sehr starke kulturelle Komponente, die das jüdische Leben prägt. Denken Sie einfach tatsächlich an die Speisevorschriften. Und da ist das Judentum ja extrem pragmatisch. Selbst wenn Sie sich nicht an die Speisevorschriften halten, denken Sie bei jedem Essen an das Judentum. Denn ob Sie jetzt nicht Schwein essen, dann müssen Sie in Deutschland genau aufpassen, was Sie alles nicht essen dürfen. Oder wenn Sie es essen, dann wissen Sie ganz genau, oh, das dürfte ich jetzt eigentlich nicht essen. Also tatsächlich hat das Judentum überhaupt ganz viele kleine Tricks und Kniffe, wie man alltäglich immer wieder darauf zurückgeführt wird.
SWR 2 Tandem am Dienstag. Wir sprechen mit Konstantin Seidler über das Leben als Jude in Deutschland heute. Ich habe schon diese Vereinigung genannt, Union progressiver Juden in Deutschland, bei der Sie aktiv sind. Ich glaube, dieses progressiv, in der Webadresse ist was mit liberal drin. Was bedeutet das in dem Zusammenhang?
Ja, das wird tatsächlich oft synonym verwendet, progressiv, liberal. Tatsächlich bezeichnet es die größte jüdische Strömung der Welt, hier und jetzt. Vielleicht sind die Säkularen noch ein bisschen größer. Im Gegensatz zum Beispiel zur Orthodoxie, die ja auch eine relativ bekannte Strömung im Judentum ist und eine wesentlich sichtbare. Also Sie kennen das sicher, wahrscheinlich die ganzen Bilder und Fotos, die oftmals leider auch in Kindern im Schulunterricht gezeigt werden, um so einen vermeintlich klassischen Juden darzustellen oder klassisches Judentum. Und tatsächlich dann eben diese Minderheit da dargestellt wird, nämlich im orthodoxes Judentum. Paradox wird das Ganze, dass hier in Deutschland wiederum das liberale Judentum selbst eine Minderheit innerhalb des Judentums ist. Das hat viel mit der Entstehungsgeschichte des Judentums in Deutschland nach der Shoah, also nach dem Zweiten Weltkrieg also, zu tun. Da will ich jetzt auch gar nicht so sehr drauf eingehen. Es gibt einen großen Unterschied, aus dem sich vieles, vieles ergibt. Oftmals wird gesagt, dass vor allen Dingen die Gleichberechtigung von Mann und Frau sozusagen den Unterschied zwischen liberalen und orthodoxem Judentum markiert, aber das ist eher ein Symptom. Tatsächlich ist hat die Orthodoxie eben die religiösen Diskussionen im Judentum abgeschlossen vor einigen Jahrhunderten, während das liberale Judentum die religiösen Texte weiter diskutiert und immer weiter an die neue Zeit eben anpasst und damit immer neuen und weiteren Veränderungen unterworfen ist. Und daraus ergibt sich zum Beispiel natürlich die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Ehepaaren oder eben auch, ja, natürlich die Diskussion um das dritte Geschlecht und so weiter und so fort. Eben die modernen, die uns bewegenden Themen in der Gesellschaft.
Sind Sie da dann auch manchmal über Kreuz mit dem, was jetzt der Zentralrat der Juden sagt und proklamiert und denkt?
Naja, der Zentralrat ist für uns alle eine unglaublich wichtige Institution, weil er ja ein zentrales Organ ist und für sich in Anspruch nimmt, für alle Juden in Deutschland zu sprechen oder sie zumindest politisch zu vertreten. Und das ist grundsätzlich natürlich nicht verkehrt, weil dadurch hat auch die Politik und einen Ansprechpartner, einen verlässlichen. Natürlich ist man nicht immer einer Meinung und natürlich gibt es Dinge, über die wir tatsächlich, wo wir über Kreuz liegen, aber eben nicht allzu sehr. Und tatsächlich hat sich der Zentralrat auch in den letzten Jahren immer mehr auch den progressiven Bewegungen, jüdischen Bewegungen geöffnet. Und das ist etwas, was wir sehr wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Und dementsprechend gibt es da keine großen politischen Konflikte mehr. Die sind ausgefochten worden.
Mhm. Und Sie engagieren sich in der Jugendabteilung der Union, UPJ Netzer. Vielleicht erklären Sie kurz diesen Namen. Da stutzt man ja schon, wenn man das Hebräischen nicht mächtig ist.
Ja, natürlich. Netzer ist eine internationale Jugendbewegung und ist auch tatsächlich die einzige jüdische Jugendbewegung in Deutschland. Sie ist international und ist sozusagen die Jugendbewegung von der Erwachsenenbewegung Tamar, was Palmer heißt. Also Tamar heißt Palme und Netzer heißt Sprössling. Und wir sind sozusagen der Sprössling der Palme und sind reformorientiert. Mhm. Also das heißt, wie ich eben das auch schon sagte, wir versuchen natürlich alle modernen Themen mit einzubringen und sind aber auch zionistisch. Sprich, also zionistisch im Sinne, dass wir einen Bezug für die Kinder und Jugendlichen nach Israel herstellen, also dort im Prinzip unser Zentrum der Jugendbewegung auch sehen, aber das eben als Diaspora-Juden begreifen, als Stütze, als Identitätsstütze für Juden in der Diaspora. Wir erziehen zum Beispiel die Kinder nicht dazu, Aliyah, also sprich nach Israel zu reisen. Dazu erziehen wir sie nicht, weil wir wollen ja hier in Deutschland ein aktives, ein positives, ja, jüdisches Leben aufbauen und da, wo es es auch schon gibt, erhalten, ja, und versuchen es zum Wachsen zu bringen, wie im Prinzip der Sprössling, der irgendwann zu einer großen, großen Palme wird.
Und was machen Sie da mit den Jugendlichen? Ist es so wie Pfadfinder oder sowas?
Ja, letztlich ist es im Grunde nichts anderes, nur dass eben alle Juden sind. Wir machen Feriencamps, also ich tatsächlich bin dann halt einfach nur die administrative Hilfe, deswegen heißt es ja auch Jugendbewegung, während das ganze Programm und die ganzen Fahrten vor allen Dingen organisiert werden von den Teamleitern, die bei uns Madrichim heißen und die das alle ehrenamtlich machen. Und das ist wirklich eine großartige Arbeit, weil das ist der einzige Ort zum Beispiel, wo die Kinder dann eben auch wirklich mehrheitlich dann auch mal Juden um sich haben. Uns wird oft vorgeworfen, dass wir ja sehr ausschließend sind, weil wir keine anderen dann zulassen. Das stimmt natürlich. Können wir auch vom Selbstverständnis her gar nicht, weil wir natürlich den Kindern einen jüdischen Raum bieten wollen, den sie im Alltag ja nicht haben. Wenn sie das mal das Beispiel an mir nehmen, wenn mein Trauzeuge, wenn einer nicht jüdisch ist, einer guter Freund nicht jüdisch ist, meine Kollegen sind nicht jüdisch und so weiter und so fort. Ich bin eigentlich permanent als Jude mit Nichtjuden umgeben. Das heißt, ich bin, und so sieht es bei den Kindern in der Schule ja auch aus, wenn sie nicht zufällig auf einer jüdischen Schule sind, dass sie permanent in einem quasi interreligiösen, interkulturellen Dialog sind.
Ja, und dann ist da mal ein bisschen...
Da ist das sozusagen ein Raum für Empowerment unglaublich wichtig.
Ja, und ich nehme an, dass die, auch wenn sie dann da alle Juden sind, dass die trotzdem auch lieber Rihanna hören als Klezmer-Musik, die Jungen.
Ja, zu Klezmer, Ja, absolut. Klezmer werden, hören wir da vielleicht einfach mal, um Augenrollen zu provozieren. natürlich sind wir bestrebt, eine musikalische Früherziehung auch bei den Kindern zu motivieren, zu begleiten. Aber nein, grundsätzlich ist Klezmer nicht die Musik, die jüdische Jugendliche jetzt überwiegend hören. Eindeutig nicht. Und tatsächlich, dann wäre es eher Blake und Rihanna.
Wo wir so bei Klischees sind, was man sich dann so denkt, gibt's Rabbinerwitze noch? Herr Seidler.
Ob es Rabbinerwitze gibt, ja, also jüdische Witze tatsächlich mit einem sehr ernsten Hintergrund, aber eben auch viel zum Lachen tatsächlich. In jüdischen Familien auch noch weit verbreitet, viele Witze, die im Prinzip die antisemitischen Klischees aufarbeiten und ummünzen und ja, die einen sozusagen ein bisschen über die erschreckenden Erfahrungen dann ja mit Lachen drüber hinweghelfen.
Also gibt es einen jüdischen Humor, würden Sie sagen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Oder eine dumme Frage vielleicht.
Meine
auch.
Frau würde bestimmt sagen, ja, eindeutig. Und vielleicht würde ich das privat jetzt auch sagen. Okay, nein, vielleicht. Ich denke, das Besondere am jüdischen Humor ist, dass er eine Widerstandsstrategie ist, dass er ein Kampf, ein interner Kampf mit dem Antisemitismus ist. Und das macht ihn so griffig und auch manchmal giftig. Aber entlastet unglaublich natürlich auch jüdische Familien, weil wenn sie sich stets über Antisemitismus unterhalten würden, dann würden sie ja unglaublich depressiv werden. Und dementsprechend ist es doch wesentlich angenehmer, als Familie über bestimmte Aspekte dieses Themas einfach auch lachen zu können.
Ich wollte jetzt nicht zu einem Witz auffordern, aber Sie haben so viel darüber erzählt, dass man sich fragt, ja, zum Beispiel, wenn Ihnen keiner einfällt, ist auch gut.
Ja, ich glaube, ja, woran erkennt man den Unterschied zwischen einem Juden und einem Nichtjuden? Der Nichtjude Mark Klezmer, das wäre ein Beispiel, hatten wir ja jetzt gerade, das war die Vorlage mit ihrer Musik zum Beispiel. Aber ich werde trainieren, bei einer nächsten Sendung werde ich dann sicherlich was besser.
Ne, das war schon gut. Sie haben mit Ihrer Frau zusammen in Hannover die Firma Kommunikat, Herr Seidler, das heißt, Sie sind Coach, kann man sagen, oder?
Ja, tatsächlich. Für Kommunikation, Beratung, psychosoziale Beratung und Weiterbildung. Das stimmt.
Und einen Lehrauftrag an der Uni in Hannover. Was lehren Sie da?
Tatsächlich nicht die Uni, da muss ich korrigieren. Das ist die Hochschule in Hannover. Tatsächlich in dem Fall lehre ich über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten, über Rassismus, über Antisemitismus und Sexismus. Und jetzt natürlich vor allen Dingen das Thema Nationalismus, was in ganz Europa ja leider zunehmend im Kommen ist. Also tatsächlich auch schon wieder nicht ganz so schöne Themen.
Und in der Freizeit dann noch UPJ Netzer. Ich dachte noch, die Jugendlichen, mit denen Sie da zusammenkommen, gehen die mit ihrem Jüdischsein anders um als Sie in dem Alter? Sehen Sie da Veränderungen?
Sie sind nochmal entspannter, was das ganze Thema Shoah, also Holocaust, angeht. Sie reden darüber schon wieder offener nochmal und ihr Humor, wir waren ja eben auch gerade schon mal beim Humor, ist da auch zuweilen, wobei das sicherlich nicht auf alle übertragbar ist, zuweilen ein wenig fragwürdig. Also sie gehen auf eine ganz andere Art wieder damit um, was ja auch nicht verwundert, mittlerweile mit den neuen Medien und der Schnelllebigkeit, die wir ja einfach zusammen ja jetzt gemeinsam erfahren und erleben. Aber was eben bleibt ganz oft, sind tatsächlich immer wieder ähnliche Erfahrungen. Das hatte ich ganz am Anfang gesagt. Dieses Zurückführen auf das nur Jude sein. Diese Erfahrung ist, ob sie jetzt 30 sind, 50 sind, 10 Jahre alt sind oder 20 Jahre alt sind, diese Erfahrungen teilen doch erschreckend viele Juden immer gemeinsam und zwar sehr, sehr häufig. Vielleicht noch an so ein kleines alltägliches Beispiel. Es gibt fast jeder Jude, der Abitur macht, Sie kennen diese Abi-Zeitungen, Abi-Zeitschriften, die dann gemacht werden, wo jeder dann seine Kommentare schreibt, dann steht da zum Beispiel selbst bei säkularen, nichtgläubigen Juden immer sehr religiös. Also da wird dann bei diesen Kommentaren selbst von Freunden das Judentum extrem hervorgehoben und auch wird dann man als Jude immer wieder auch benutzt. Wenn ich mit jemandem diskutiere, oder das erlebe ich auch jetzt bei den Jugendlichen, wenn sie diskutieren mit jemandem, da stellen sie erschreckend fest, dass das, was sie Freunden und Bekannten sagen, dann auch im weiteren Bekanntenkreis immer als jüdische Position dann sofort weitergetragen wird. Und das ist, das ist sehr, sehr kompliziert, damit einen Umgang zu finden.
Das lassen wir gerne so stehen. Ich glaube, wir haben viel gelernt. Vielen Dank, Herr Seidler, dass Sie heute in der Sendung waren.
Ich danke Ihnen.
Das war SWR 2 Tandem am Dienstag mit Konstantin Seidler, Moderation Bernd Lechler, die Redaktion hatte Fabian Elsässer. Schönen Abend.